Ich freue mich sehr, wieder einmal einen Gottesdienst hier in Gnadental mitfeiern zu dürfen. Und freue mich natürlich auch darüber, mit Ihnen in ein Wort von Gott schauen zu dürfen. Weil wir Menschen sind, sind uns Erzählungen aus der Bibel vielleicht besonders nahe. Oft finden wir solche Erzählungen in der Bibel, die Trost sind für uns, die Ermutigung sind für uns, die Hoffnung sind für uns. Wir finden solche Erzählungen im Alten wie im Neuen Testament. Besonders spannend sind Menschen, die in Übergängen dabei waren. Übergänge, die es halt immer wieder gibt. Beispiele: Josua, als Mose gestorben ist, David und Salomo, als David den Tempel nicht bauen durfte, Salomo dann schon, oder Nehemia bei der Rückkehr nach Jerusalem. Ein Übergang finde ich besonders atemberaubend. Und zwar den Übergang vom Alten ins Neue, vom Alten Testament ins Neue Testament. Zwei Personen waren da in besonderer Weise beteiligt. Von der einen davon haben wir vorhin die Schriftlesung gehört. Es sind das kinderlose Ehepaar Zacharias und Elisabeth. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, einen Blick hinzuwerfen, hin zu diesen beiden Personen. Und ich glaube, sagen zu dürfen, es waren Ja-Menschen. Und weil wir an diesem Wochenende dieses Thema hatten, ich glaube tatsächlich, dass in jedem Satz, den wir über Elisabeth und Zacharias lesen, dieses Ja sichtbar und spürbar wird. Sind Personen, die fest im Alten Testament verwurzelt waren, und gleichzeitig ist dieses uralte, kinderlose Ehepaar so etwas wie Brückenbauer in das Neue Testament. Und ich lade Sie jetzt ein, 5 Stationen mit mir zusammen anzuschauen im Leben dieser Personen, Elisabeth und Zacharias. Und wer meint, es ging jetzt nur um alte Menschen, glaube ich, hat sich getäuscht. Es geht nämlich um das ganz junge Evangelium, Lukas 1. Ich lese aus Lukas 1, 5 bis 7. Zu der Zeit des Herodes lebte ein Priester mit dem Namen Zacharias und seine Frau, die hieß Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Vorgaben des Herrn. In einer anderen Übersetzung, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, was damals ein lebensmäßiges Fiasko war. Sie hatten beide kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt, sprich vermutlich damals 70 bis 80, in einer Zeit, wo die Lebenserwartung 22 bis 24 Jahre war. Wenn ich diese Verse gelesen habe, spüren Sie vielleicht bereits etwas von dieser Spannung, die bereits hier ganz am Anfang steht. Zum einen ein Ehepaar, das so lebte, wie es Gott gefällt, scheinbar untadelig in seinen Geboten und Weisungen. Und demgegenüber der andere Pol dieser Spannung, sie wünschten sich was und das ging nicht in Erfüllung. Ein Leben in unerfüllten Sehnsüchten. Vielleicht kennen Sie das, je nachdem. Man lebt klar und eindeutig im Glauben und trotzdem werden tiefste Sehnsüchte nicht erfüllt. Existenziellste Sehnsüchte bleiben unbeantwortet. Schweres, leidvolles, unschönes, schwer ertragbares im Leben bleibt. Man meint, man sei doch sehr fromm, man mache alles richtig, man sei anständig und brav, mache keine Fehler. Gott müsste doch dann unsere Sehnsüchte stillen. Das hätten wir schon verdient. Und Gott stillt diese Sehnsüchte nicht, zumindest nicht unmittelbar. Und hier haben wir ein biblisches Beispiel dafür, in dem gezeigt wird, dass genau die Annahme, wenn wir fromm und brav sind, dann wird Gott schon irgendwie was tun bei uns und unsere Sehnsüchte stellen. Wir haben hier ein Beispiel dafür, dass genau das im Moment zumindest nicht passiert. Und das Erstaunliche, genau solche Menschen kann Gott eben brauchen. Das war Station 1, zweite Station, Zacharias im Tempel. Und ich greife einfach einige Szenen raus, gibt sicher noch viele mehr. Möglicherweise kennen Sie auch das, oder kennen Sie die Geschichte, Zacharias begegnet einem Engel und die ganze Menge, so lese ich, die ganze Menge des Volkes betete draußen, da erschien dem Zacharias der Engel des Herrn und als Zacharias ihn sah, erschrak er, was durchaus nachvollziehbar war, glaube ich, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Scheinbar geht doch nach langer Wartezeit die ganze Sehnsucht des frommen Ehepaares noch in Erfüllung. Allerdings passiert zuvor noch etwas Besonderes. Total überraschend. Ich lese, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Zacharias sagt also, nee, das kann ich nicht glauben. Ich habe recht. Das geht gar nicht. Vielleicht kennen Sie das auch. Auch wenn Sie beten, dass was passiert. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es jetzt passiert. Geht es Ihnen vielleicht da und dort auch so? Vielleicht eben betend und doch, wenn sich's dann anbahnt, das kann einfach nicht sein. Wir glauben einfach nicht, ich kann einfach nicht glauben, was Gott sagt und was ihm vorschwebt. Wir bleiben in unserem eigenen Denken verhaftet. Es kann nicht sein, ich glaube es nicht. Dann sagt der Engel, ich verkürze jetzt, klipp und klar, du Zacharias wirst stumm bleiben, also nicht reden können, bis dies, was ich gesagt habe, passiert. Damit ist ja die Niederlage perfekt. Kinderlosigkeit und Stummheit des Ehemannes. Also 1000 Gründe, zumindest 2, um wirklich verbittert zu werden im Älterwerden. Station 3, nach 6 Monaten Schwangerschaft der vielleicht jetzt 80-jährigen Elisabeth, plötzlich taucht da eine ganz junge, andere Frau auf, mit dem Namen Maria. Ich vermute, Sie kennen die Geschichte. Was macht die vermutlich etwa 16-jährige Maria? Ich lese, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und dann wird spannend, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Station 4. Zunächst mal als letzte Station, die ich hier erwähne, bevor ich Sie aber noch kurz in ein Nachdenken hinein einlade über die bisherigen Stationen. Anschließend werde ich auch die Station 5 dann noch sagen. Station 4, was passiert bei der Geburt des kleinen Kindes? Nach der Tradition soll der geborene Sohn so heißen wie der Vater. Das erwarteten alle Besucher, die zur Taufe kamen. Was passiert? Die Mutter Elisabeth sagt nein. Wir lesen, und sie winkten seinem Vater, wie er Zacharias ihn nennen lassen wollte. Zacharias wiederum forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und dann passiert das Besondere. Und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. Schon mal gesehen, jemand ist 9 Monate stumm, sprachlos und spricht plötzlich wieder. Immerhin ein bemerkenswertes Ereignis. Also, wenn ich diese 4 Stationen so erläutert habe, dann haben wir in etwa diese Geschichte von Lukas 1 vor Augen. Dieses alte, treue, gottesfürchtige Ehepaar. Ich könnte Sie jetzt fragen, was haben Sie denn verstanden von dieser Geschichte, von diesen 4 Stationen? Ich nenne Ihnen 3 Dinge, die ich verstanden habe. Punkt 1, wir befinden uns klar im Alten Testament mit Elisabeth und Zacharias. Diese treuen Leute tun ihren Dienst trotz unerfüllten Sehnsüchten. Ich könnte in unseren Worten sagen, sie sagen eben ja und tun, was recht ist. Und jetzt passiert dieses eigentlich Dramatische oder Verrückte, genau dieses Ehepaar, das viele Gründe hätte, verbittert zu sein, nimmt Gott und braucht sie, um diesen Übergang vom Alten ins Neue zu schaffen. Was sehen wir eben bei diesem bedeutenden Übergang vom Alten ins Neue Testament oder konkreter gefragt, wer ist bei diesem weltgeschichtlich so bedeutsamen Übergang da eigentlich beteiligt? Oder ich könnte sagen, wer baut denn die Brücke vom Alten ins Neue? Wer bildet die Brücke in diesem weltgeschichtlichen Übergang? Wer ist es? Es ist dieses steinalte, kinderlose Ehepaar Elisabeth und Zacharias. Eigentlich eine unglaublich hoffnungsvolle Spur für alle Menschen in unerfüllten Sehnsüchten. Krankheit nicht geheilt, Ehepartner oder Kinder nicht so, wie ich möchte, beruflich schwierig, unbefriedigend, die Politiker anders, als dass ich es möchte, keine Freude an irgendwelchen Erinnerungen aus der Vergangenheit, keine Freude auf das, was kommen wird. Das kinderlose, alte Ehepaar steht für das Ja von Gott zum Zerbrechlichen und es steht dafür, dass Gott genau dieses Zerbrechliche, Verletzliche sucht und mit ihnen eine unglaubliche Brücke schafft zwischen Altem und Neuem. Und vor diesem Hintergrund spreche ich Sie an, ob alt oder jung, Sie als zerbrechliche Männer, Sie als zerbrechliche Frauen, vielleicht mit unerfüllten Sehnsüchten, Gott kann Sie gebrauchen. Gott kann sie für Großes gebrauchen. Gott kann durch sie in aller Zerbrechlichkeit Neues schaffen. Und wie viel Neues hätte unsere Welt, vielleicht auch Deutschland, nötig? Am Rande, Sie wissen wahrscheinlich, dass es auch andere alte Menschen gibt, die sogenannten Ältesten, die im Neuen Testament öfters auch mal beschrieben werden, sie ermöglichen nicht das Neue, sondern sie verhindern das Neue. Und wie viele ältere Menschen gibt, die eher darauf aus sind, das Neue zu verhindern und nicht zu ermöglichen. Wir haben von einem Beispiel gehört, von Menschen, die das Neue ermöglichen. Ein Wort an die Alten unter uns, als Alte und im Alter, werden wir entweder zu Ermöglicher von Neuem oder zu Verhinderer von Neuem. Und die Frage, möchten wir lieber in den Spuren eines Zacharias und einer Elisabeth gehen oder lieber in den Spuren der Ältesten, die uns im Neuen Testament beschrieben werden, die eben das Neue, sprich Jesus und das, was er in diese Welt bringt, die das verhindern wollen. Und da, glaube ich, sind wir in einer Entscheidungssituation. Welche Art von Menschen möchten wir sein? Und damit ich jetzt nicht nur die Alten anspreche, die Frage an die Jüngeren: Welche Weichen stellt ihr denn heute, damit ihr morgen in den Spuren einer Elisabeth und eines Zacharias geht und nicht in den Spuren der damaligen Ältesten? Die Frage zugespitzt: Brückenbauer und Ermöglicher und Wegbereiter des Neuen oder mürrischer Verhinderer? Und falls Sie nicht selber davon betroffen sind, ist vielleicht diese ansteckende Gesundheit eines Zacharias und einer Elisabeth, diese ansteckende Gesundheit, etwas Elementares, elementar Wichtiges für ihr Umfeld, für die Welt, in der wir heute drin leben. Wir brauchen nicht mürrische Verhinderer, sondern vielleicht doch hoffnungsvolle Ermöglicher. Soweit Punkt 1. Punkt 2, Zweifel und Stummheit. Zacharias bezweifelt, dass Gott recht hat. Er kann es nicht glauben, dass seine wohlbetagte, wohl 70- oder 80-jährige Frau Elisabeth noch ein Kind bekommt. Ergebnis: Er wird stumm. Auch da frage ich Sie, kennen Sie das? Gibt es nicht viele Dinge, die uns stumm und schweigsam, vielleicht sprachlos machen, ob wir jung oder alt sind? Mir selber fällt auf, dass es heute doch ziemlich viel, vor allem auch alte Menschen, Menschen in der zweiten Lebenshälfte, vielleicht besonders Männer gibt, die wie sprachlos werden und wie nichts mehr zu sagen haben. Außer dass gestern leider schlechtes Wetter war und da gibt es jetzt genug Grund, sich darüber zu beklagen. Alte Menschen, die nichts mehr zu sagen haben, die stumm geworden sind. Wie schade für unser Miteinander, wie schade für diese Welt. Doch wir sehen, das ist nicht das Letzte. Plötzlich, nachdem Zacharias das tut, was der Engel gesagt hat, nämlich welchen Namen sein Sohn haben soll, als er das auf die Tafel schreibt, da kann er wieder reden nach 9 Monaten Stummheit. Und in Vers 66 lesen wir: Das bewegte die Herzen aller. Kann ich nachvollziehen. Solche Momente, nämlich, dass die Alten Sprache bekommen, die für Junge etwas Wohltuendes haben, ich glaube, sagen zu dürfen, auch Deutschland würde das ertragen, solche älteren Menschen. Punkt 3, es bleibt spannend, die bisher kinderlose alte Elisabeth war jetzt schwanger, von ihr lesen wir, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate. Was ist passiert? Die alte Elisabeth zieht sich, wahrscheinlich hat sie sich geschämt, und es gibt ja 1000 Gründe, weshalb wir uns auch schämen können, sie zieht sich zurück. Und wer ermöglicht, dass sie aus ihrem Rückzug wieder zurückfindet? Es ist die junge Maria. Und sowas finde ich dann immer überwältigend, dass so ein junger Mensch, ein 16-jähriges Mädchen, eine alte Frau aus ihrem Rückzug zurückholen kann. Ist es nicht ein Urbild von gelingendem Miteinander von Generationen? Noch mehr, und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, das heißt, die alte Frau macht dank der jungen Frau eine elementare Gotteserfahrung. Es könnte sich für uns Ältere also durchaus lohnen, auf die Jungen zu hören und sich von den Jungen auch mal aus unserem Rückzug zurückholen zu lassen. Liebe Junge, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es genügt, wenn ihr einfach für die Rente sorgt, für uns Alte. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Dinge, die ihr als Auftrag empfinden könntet. Und auch das Umgekehrte gilt natürlich, die alte Frau Elisabeth sagt zur jungen Maria, gesegnet bist du unter den Frauen, ganz persönlich, individuell. Und ich könnte fragen, welche junge Frau sehnt sich nicht gerade nach dem, von einer 70 oder 80, heute wären das die 95 und 105-jährigen Frauen, welche junge Frau sehnt sich nicht danach, von so einer gestandenen Frau durch die Tiefen hindurch gereift, gesegnet zu werden? Kommen wir zur Station 5. So etwas wie eine Quizfrage. Haben Sie gewusst, dass Maria, die jetzt etwa 16 Jahre alt war, im Alter von etwa 48 nochmal aufs Tapet tritt? Ich vermute, Sie wissen das alle. Wir lesen Johannes 19. Es standen aber bei dem Kreuz die Mutter von Jesus, einige andere. Und als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, wahrscheinlich etwa 15 oder 16 Jahre alt, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Als Gesegnete, als von der Elisabeth Gesegnete, wird der Maria wahrscheinlich jetzt das Schrecklichste zugemutet, was einer Mutter eines Kindes zugemutet werden kann. Nämlich zuzuschauen, wie ihr eigener Sohn am Kreuz gequält und zu Tode gebracht wird. Wahrscheinlich gibt's für eine Mutter nichts Schlimmeres als sowas. Wieso vernehmen wir aber kein einziges Wort der Klage, der Trauer, des Schmerzes, kein einziges Wort? Und jetzt die Frage, wir wissen es nicht, aber ich stelle die Frage trotzdem, könnte es möglicherweise davon abhängig sein, dass die Maria damals von dieser alten Elisabeth, die längst nicht mehr lebt, gesegnet worden sein? Könnte es sein, dass dieser Segen eines alten Menschen hin zu den Jungen so weitreichende Folgen hat und die Maria das durchsteht, diese Situation unter dem Kreuz, diese schreckliche, furchtbare Situation? Ihr alten Leute, könnte sagen, unterschätzt euren Segen nicht, den ihr den Jungen zur Verfügung stellt. Kleine Schlussbemerkung, vielleicht sagen jetzt so die 30 oder 35 oder 45, vielleicht 55-Jährigen unter uns, ja und wir, jetzt hast du von den jungen 15-Jährigen gesprochen und von den alten 100-Jährigen, was ist denn mit uns? Wer jetzt genau hinschaut in diese Kreuzessituation, furchtbaren, schrecklichen Situation, würde ich meinen, ist nicht nur die junge und die alte Generation, sondern eben auch die mittlere Generation vertreten, nämlich in der Person von Jesus. Und da würde ich diese mittlere Generation, von der man ja immer auch wieder davon redet, die Midlife-Crisis, 46 statistisch gesehen der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit, man ist nie im Leben so unglücklich wie mit 46, wir könnten stundenlang darüber jammern. Und jetzt sieht diese Generation, diese mittlere Generation, plötzlich diesen Jesus am Kreuz. Und was macht er sogar da? Er verbindet diese junge Generation vom Johannes mit der alten Generation, also doppelt so alt wie die Lebenserwartung damals war, mit dieser alten Generation vertreten durch die Maria. Könnte das nicht nochmal eine ganz neue Herausforderung für diese mittlere Generation sein? Jesus im Leiden, im Schmerz, in der Midlife-Crisis, mittendrin. Jetzt Jesus zu sehen, der in seinem Leiden, in seinem Schmerz sich vergisst, und den jungen Johannes mit der alten Maria verbindet. Die junge Generation mit der alten Generation verbindet. könnte nicht das nochmal Herausforderung sein? Ich glaube, ich habe genügend Herausforderungen für alle Generationen gesagt. Ich versuche ein ganz klein wenig nochmal ein paar Stichworte aufleuchten zu lassen. Vielleicht haben wir etwas gesehen, gelernt, erkannt, entdeckt von dem. In der Spannung verharren von Liebe zu Gott und unerfüllten Sehnsüchten. Diese Spannung kann niemand beseitigen unter uns Menschen. Brücken bauen, das Neue ermöglichen, Wegbereiter zum Neuen zu sein, statt verbitterter Verhinderer. Sich von jungen Menschen finden lassen, junge Menschen segnen und dabei erfahren, die Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und eben, sie segnet. Und schließlich die mittlere Generation, ihr wird von Jesus vorgelebt, was für sie sehr entscheidend sein könnte, gerade im Tiefpunkt des eigenen Lebens. Wollen Sie nicht auch zu solchen alten Menschen werden? Ob Sie jetzt 15, 35, 65 oder 95 sind, wollen Sie nicht in den Fußstapfen einer Elisabeth oder eines Zacharias gehen? Gott möge Sie segnen. Amen.